Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Unser Partner Havesco feiert 60-jähriges Jubiläum und macht jeden Wein zum Erlebnis. Das vorgestellte Vier-Flaschen-Paket ist versandkostenfrei bestellbar auf havesco.de.
Es ist nicht mehr lange. In ein paar Tagen geht sie los, die EM. Und wir machen heute eine EM-Folge und haben uns dafür einen echten Fußballhelden eingeladen. Er hat den wunderschönen Nachnamen Göttlich und das passt irgendwie, weil er dürfte immer noch im siebten Fußballhimmel schweben, denn er ist mit seinem Verein kürzlich in die erste Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Ja, herzlich willkommen, lieber Oke Göttlich, Vereinspräsident des FC St. Pauli.
Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Oke, bevor es losgeht, kannst du vielleicht ein Geheimnis lüften, was mir Michi nicht erzählen wollte. Nachdem ihr den Aufstieg geschafft hattet und Meister geworden seid, sogar einen Tag später, wart ihr dann im Rathaus bei Peter Tschentscher, aber vorher wart ihr in der Hanse Lounge mit der kompletten Mannschaft. Wie hat Michi dieses Kunststück vollbracht?
Also, wir sind ab und an mal Gäste in der Hanse Lounge und das liegt natürlich daran, dass Michi jemand ist, der sehr gerne am Millerntor ist. Das darf man, glaube ich, verraten an dieser Stelle. Aber auch jemand, der hervorragend, nicht nur ein hervorragender Gastgeber ist, sondern auch zwischen den Welten vermitteln kann. Und wenn jemand so gut zwischen den Welten vermitteln kann, dann ist das etwas, was in der heutigen Zeit absolut unterstützenswürdig ist, gesellschaftlich zu wirken, miteinander zu sein. Und das hat Michael hervorragend hinbekommen, zu sagen, St. Pauli darf, soll und muss bitte in die Hanse Lounge kommen. Und wir fanden es eine wunderbare auch Ehre, dass wir da sein dürften, weil die Spieler natürlich jetzt auch nicht so häufig in einem solchen Haus sind. Und das einfach sich von dort auch mal das Treiben auf dem Rathausmarkt anzuschauen, ist eine der großen Dinge, die man in Hamburg machen sollte. Und deshalb sind wir sehr gern gekommen und danken für die Einladung.
Wow. Michi, Hammer.
Ja, ich weiß doch Gänsehaut, wenn Oke das sagt, habe ich Gänsehaut.
Aber ja, das sehen wir auch. Das würde uns beide ja interessieren. Ja. Axel, wie bist du eigentlich St. Pauli-Fan geworden? Weil für die, die es nicht wissen, die Hanse Lounge ist jetzt erstmal, Oke, schon ein gediegener, nobler Club in Hamburg, ne?
Also ich darf sagen, als geborener Hamburger und langjähriger Hamburger und ich würde mich auch als Hanseat bezeichnen, auch wenn manche St. Paulianer vielleicht dann manchmal und St. Paulianerinnen die Nase rümpfen könnten, sag ich, es ist einer der etabliertesten Clubs in dieser Stadt oder wenn nicht der etablierteste. Und auch ich tue mich als Hanseat dann manchmal so ein bisschen schwer, mich sämtlichen Ordnung, Stichwort, es ist ein absoluter Anzugszwang jetzt in dem Sinne nicht.
Doch.
Aber
Sakko-Zwang ist.
Sakko-Zwang ist. Jackett-Zwang. Oh, das Zwang. Das
Zwang Worte, klingt.
Genau, es ist eine Pflicht. Es ist eine Vorgabe.
Und es ist ehrlicherweise eigentlich ganz schön, aber ich trage einfach so selten die Dinger. Und wenn ich dann manchmal ad hoc so die Idee habe, ich muss mich jetzt mal mit Michael treffen, zum Beispiel zur Vorbereitung der Hansel, und ich habe einfach nichts an, dann sehe ich da natürlich aus, dann komme ich mir vor wie so ein Schlumpf, der da rumläuft, aber
gar nicht. Aber es ist ja für alle gleich die Kleidung. Wir hatten ja im Anfang Februar einen Abend mit Andreas Bornemann und Fabian Hürzeler quasi zum Auftakt der Rückrunde. Und das hat irgendwie dem Trainer auch keiner gesagt, dass er ein Jackett bräuchte. Das heißt, ich habe ihm dann gesagt, leider musst du ein Jackett anziehen.
Du hast ihm dann eins der Leih.
Einer unserer Leihjackets, aber wirklich, wirklich, also ohne Probleme. Also überhaupt wusste ich nicht. Hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich eins angezogen, aber dann ziehe ich das an. Ne? Und ich finde, das zeigt Menschen mit einer gewissen Größe, das erlebe ich immer wieder, weil das ist ja keine Seltenheit. Das ist jetzt nicht täglich, aber es passiert häufig. Und von daher helfen wir dann auch aus. Wir sind nur kein Bekleidungshaus, aber ich weiß natürlich, wir haben unterschiedliche Größen. Aber da kommen auch Leute und sagen so, also ich brauche eine 98, ein bisschen enger geschnitten. Sage ich, na okay, also so ganz, ganz alles haben wir jetzt nicht da. Ja, aber wir helfen gerne erstmal.
Wie bist du Pauli-Fan geworden? Weil man hätte, muss man für Nicht-Hamburger erklären, es hätte nahegelegen, dass du sozusagen dem etablierteren, vermeintlich größeren Club irgendwie.
Ganz klar.
Lieber Lars, ich muss einmal kurz unterbrechen. Das ist wirklich wichtig für den weiteren Fortlauf. Also Pauli ist der Maulwurf und das Sankt ist uns sehr heilig.
Ja, das heißt, Pauli, St. Pauli.
Ich bitte sehr um St. Pauli.
Wie bist du Fan des FC St. Pauli geworden? Ja.
Also ich bin einfach großer Fußballfan. Und als ich nach Hamburg gekommen bin, bin ich zum HSV gegangen. Wir waren sogar ein Auswärtsspiel in Bremen vom HSV, weil viele meiner Arbeitskollegen waren HSV-Fans. Und dann war es so, dass ich einen Arbeitskollegen hatte, der hat mich dann mal ins Millerntor mitgenommen. Es war gegen Rot-Weiß Oberhausen, hinterm Tor, Nordkurve. Und alle haben quasi mit dem Rücken zum Spielfeld das Spiel verfolgt oder nicht verfolgt, auf jeden Fall, und haben also gekifft. Ja, und irgendwann hat einer gesagt, wie steht
alles geklärt, jetzt
Und irgendwann hat einer gesagt, wie steht's eigentlich? Und habe ich gedacht, Alter, was ist das denn, ey? Ich meine, du gehst zum Fußballspiel und irgendwie ist gar nicht so wichtig, wie es steht, sondern du triffst dich damit. Und das hat mich dann irgendwie fasziniert. Kurz danach bin ich dann nach Berlin gegangen und war dann immer bei der Hertha. Champions League, AC Milan mit Pal Dardai, Ali Dai und Preetz und so. Und dann bin ich wieder zurück nach Hamburg und habe dann eine Wohnung gefunden, musste alles schnell gehen, auf St. Pauli in der Annenstraße. Und dort war ich quasi jeden Abend weg und habe irgendwann quasi fast jeden Abend gekickert, stundenlang. Sieh mal, du bleibst am Platz, quasi eine neue Herausforderer legt 50 Cent hin und du spielst so lange quasi umsonst, wenn du immer gewinnst. Ja.
Da hast du gewonnen?
Aber gut. Und da war ich ziemlich gut drauf dann. Wow. Ja. Und da ist man irgendwie in Berührung gekommen, einfach auch mit Spielern, so Marcel Eger oder so, die haben sich noch mit dem Fahrrad da hingekommen und dann hat mich das irgendwie total gepackt und ich habe dann eine Wohnung in der Detlef Bremer Straße, da konnte ich sogar ins Stadion schauen, bis diese dämliche Südtribüne gebaut wurde. Ja, weil davor
war wichtig für uns.
Genau. Davor konnte ich wirklich im Herbst reinschauen, wunderbar, wenn die Blätter von den Bäumen waren. Ja, und da hat es mich dann irgendwie wirklich gepackt. Und ich muss sagen, ich bin auch ab und zu beim HSV. Wenn ich da eingeladen wäre, gehe ich da auch mal hin, weil ich einfach Atmosphäre, Live-Fußball auch liebe. Ich war auch schon bei Altona 93, ich bin bei Tornesch in der Oberliga. Ich war das Frauen-Cup-Finale letztes Jahr, da war Tornesch gegen Pauli. FC St. Pauli hat ja jetzt gerade bei den Damen wieder gewonnen, gerade am letzten Wochenende vor über 4.300 Zuschauern. Und deswegen würde ich so ziemlich jedes Fußballspiel mir anschauen. Aber und irgendwie ist da diese Leidenschaft dann quasi am Millerntor hingeblieben.
Kann man sagen, ich gehe zum HSV und ich gehe zum FC St. Pauli und
Ich tue mir schwer mit dieser, also was habe ich davon jetzt, wenn Fortuna Düsseldorf, nun haben sie es natürlich auch nicht geschafft, wenn die in der Bundesliga sind. Ich würde mich eher freuen, wenn internationale Spiele hier waren. Ich war bei HSV-Spielen in der Champions League, muss ich mir vorstellen. Ja.
Du musst schon sehr, sehr, du bist doch älter, als du immer tust. Ja,
das stimmt.
Sehr, sehr alt sein.
Also HSV und St. Pauli schließt dich nicht aus für dich?
Das weiß ich nicht. Da wird es wahrscheinlich unterschiedliche Glaubensrichtungen geben, muss man okay fragen, aber
es gibt eine Rivalität, die gehört in einem Stadtderby, finde ich, auch dazu. Ja. Gewalt gehört nicht dazu, aber es sind auf jeden Fall zwei unterschiedliche Clubs. Es sind auch zwei unterschiedliche Ansätze. Das eine ist auch wirtschaftlich anders nochmal geprägt. Das andere ist ein bisschen, St. Pauli ist ein bisschen basisdemokratischer und eben nicht ausgegliedert. Keine AG, in dem Sinne ein wirklicher Verein. Das will ich jetzt aber auch gar nicht gegeneinander immer bewerten. Die Leute wissen ja nicht umsonst, wo ich da ja auch stehe, aber es ist etwas, Fußball geht wirklich häufig und auch ich habe früher als Journalist, als ich noch den Sport betreut habe, bei einigen Tageszeitungen oder als freier Journalist gearbeitet habe, auch ich war beim Champions League Spiel Juventus Turin im Volkspark.
Oh, wow. Und es 4:4.
Und es war ein wunderbares Fußballspiel.
Ja. Und das Interessante ist ja, finde ich, dass, also ich finde, mir geht's wie dir, dass ich mich jetzt auch wirklich eigentlich mehr HSV-Fan bin, aber nicht so fanatisch wie einige andere. Ich habe mich jetzt total gefreut, dass St. Pauli in die erste Liga aufgestiegen ist, weil der FC St. Pauli, weil ich mich gefreut habe, dass Hamburg wieder in der ersten Liga ist. Mhm. Und das Schlimmste wäre doch gewesen, wenn beide wieder nicht aufgestiegen wären. Mhm. Also so.
Das stimmt. Und ich würde sagen, bei uns im Club ist so 80% HSV, 20% St. Pauli so ungefähr. Mhm. Und natürlich wissen das alle jetzt, der Mitglieder. Und wir unterhalten uns, aber viele haben auch gesagt, Mensch, Glückwunsch und toll und ich freue mich für euch und der doof Wisse für uns. Also ich finde schon, das hat auch eine gewisse Größe, wenn man jetzt dem, ja, also.
Das ist ja auch insgesamt so, selbst die Jugendspieler. Also es gibt ja auch häufiger mal gerade im Jugendbereich Wechsel von St. Pauli zum HSV oder umgekehrt HSV St. Pauli. Und selbst wenn die natürlich sich freuen, wenn sie im Derby gewinnen, aber es ist nicht dieses knallharte, rivalitäre, wie du es natürlich unter den Fans hast. Das gehört aber das ist, ich sag immer, das ist ein bisschen wie Folklore, Karneval, das gehört dann schon auch ein bisschen dazu, macht ja auch vieles davon aus, was Fußball auch auszeichnet, und trotzdem darf man, und übrigens auch das ist geschehen und es ist, geschieht auch andersrum und würde auch andersrum geschehen, Gratulation von beiden Seiten zu erfolgen, ja. Mhm. Also das ist jetzt nichts, was auf Funktionärsebene natürlich unüblich wäre. Mhm. Man, wie in jedem Zusammenhang, es gibt Menschen, mit denen versteht man sich besser, und es gibt Menschen, mit denen versteht man sich schlechter, und das hat nicht immer nur was mit Blau-Weiß oder Braun-Weiß zu tun, und insofern glaube ich.
Aber Gratulation, du hast, glaube ich, Fiete Arp und Luis Holtby gratuliert, zum, dass sie einen Verein gefunden haben, mit dem sie in die Bundesliga aufsteigen.
Ich bereue es inzwischen tatsächlich so ein bisschen, ja, sage ich auch, habe ich aber auch schon in Richtung HSV geäußert, weil es einfach in dem Moment, man darf es nicht vergessen, wir sind jahrzehntelang und werden es auch bleiben, der kleinere Verein. Und es ist dann wie so häufig, der kleinere Verein freut sich dann in dem Moment, wo es wahnsinnig erfolgreich wird, vielleicht auch mal ein bisschen überschwänglich. Ich hätte es mir verkneifen können. Mir fiel nichts Blöderes in dem Moment ein. Ein paar fanden es vielleicht auch ganz lustig, aber ich muss jetzt auch ehrlicherweise sagen, ich freue mich ganz doll, dass wir mal mindestens ein Jahr kein Derby in der Stadt haben, weil die Organisation solcher Derbys auch wirklich immer anstrengend sind für Behörden, für die Stadt, für
spart unglaublich viel Geld.
Ja. Ja. Und insofern hätte ich es mir gerne verkniffen, aber in dem Moment möge man es mir nachsehen, dass wir nach tatsächlich ja seit Bestehen der Bundesliga nun erstmalig es vor den HSV geschafft haben, ist nun mal was Besonderes. Das darf man als Fakt dann auch mal erkennen.
Ich wohne ja bei Kiel und bin deswegen schon sozusagen qua Wohnort Kiel-Fan, und ich fand es sehr schön.
Bist du eigentlich Fußball-Fan?
Nee, ich habe dieses Fan-Gen aber auch nicht. Also ich
bisschen von Michi bist du aber schon ein bisschen Fan.
Ja, von Michi bin ich schon Fan. So da kann man sich auch nicht erwehren. Aber ich schreie dann irgendwie mit, wenn Deutschland spielt. Jetzt bei der EM werde ich mir auf jeden Fall die Spiele anschauen. Aber nur
die deutschen Spiele, oder
wenn sich Mannschaften hervortun oder so, Deutschland vielleicht irgendwann nicht mehr dabei sein sollte und ich dann einen Ersatz brauche, dann suche ich mir was aus. Aber das zeigt schon, dass ich von Fußball also nicht sehr viel mehr Ahnung habe als von Wein.
Da hat sich ja geändert. Hast du ja sehr viel. Ja. Was ist jetzt heute das Prinzip? Haben wie Fußball-EM. Trinkst du Wein? Trinkst du überhaupt Wein, Uke, oder bist du ein Biertrinker?
Auch da muss ich ja leider wieder ein bisschen ausholen. Ich bin so jemand, der nimmt sich immer Zeiten, wo er gar keinen Alkohol trinkt. Und dann ist es tatsächlich so, das endet dann auch nicht nach einem Monat, sondern es kann auch mal 1,5 Jahre dauern. Und es war jetzt tatsächlich gerade eine Phase ab Januar, wo ich gesagt habe, ich möchte mal wieder keinen Alkohol trinken, und habe auch bis zum Aufstieg keinen Alkohol getrunken, also knappe 6 Monate nicht. Zum Aufstieg habe ich dann Alkohol getrunken, weil ich mich eben auch mit den anderen gefreut habe. Und ich bin also kein dogmatischer Nicht-Trinker, aber mir tut es persönlich immer mal ganz gut, nicht zu trinken. Jetzt denken wahrscheinlich einige, oh Gott, der ist irgendwie dem Alkohol ansonsten so zugeneigt und der muss immer so eine Pause machen. So ist es tatsächlich gar nicht, sondern es ist wirklich dieser Punkt, ich fühle mich grundsätzlich sehr gut und besser.
Na gut, wir vertreten natürlich oder wollen in dem Podcast Leuten eben sagen, weniger trinken, aber dafür bessere Sachen, um einfach das mehr zu zelebrieren. Und wenn das einfach ein bisschen teurer ist, dann liegt es schon in der Natur der Sache, dass man das nicht ständig machen kann. Und deswegen ist das ein bisschen unser Ansatz. Für die heutige Folge war meine Idee, dass wir aus jedem Land der Deutschlandgruppe einen Wein / ein Produkt servieren, ja, weil schottischer Wein nach intensiven Recherche etwas war, was ich jetzt unserem Präsidenten da nicht zumuten wollte. Und das sollte quasi ein bisschen einstimmen auf die Fußball-Europameisterschaft.
Sag noch mal kurz, also Schottland,
ja,
Ungarn,
genau, die Schweiz und Deutschland.
Die Schweiz.
Ja. Oh, das ist aber. Das sind jetzt nicht so, das sind nicht die klassischen.
Schweiz ist doch super.
Aber hatten wir schon mal einen Schweizer Wein eigentlich?
Hatten wir schon. Ja. Wir hatten ja mit Marc Almert, unseren Sommelier-Weltmeister, der im Baulack in Zürich arbeitet, der war auch schon bei uns, und da gab es auch Schweizer Weine. Und lustigerweise, gerade gestern in der Früh war am Hamburger Rathaus die Schweizer Flagge geflaggt. Und ich war wirklich, habe natürlich ein paar Schweizer Freunde und habe ein Video gemacht, so, ich weiß nicht, was ist da los, die Schweizer Fahne. Und dann kam Mittag mit einem Mitglied Der Honorarkonsul der Schweiz, Hamburg hat ja kein Generalkonsulat, sondern ein Honorarkonsul, Michael Eggenspieler war früher der Flughafenchef, mit der Botschafterin aus Berlin, mit der Schweizer Botschafterin, die war beim Antrittsbesuch bei Hamburgs Bürgermeister. Und dann kam die zu uns und habe gesagt, Mensch, ich habe schon gedacht, ja, warum war denn die Flagge heute? Sagt sie, ja, wegen mir. Auch wegen Ihnen, sage ich. Wie lustig ist das? Hast du gesagt,
das heißt meinetwegen. Ja, ja.
Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich habe noch einen super Schweizer Wein da, den würde ich jetzt zur Feier des Tages einfach mal ausgeben.
Ja. Und den dann, kriegen wir auch
heute? Nee, den kriegen wir heute nicht. Den hatten wir schon im Podcast. Ja. Aber wir trinken auch einen Schweizer
Was
Wein.
Was habt ihr denn getrunken?
Ein Chasselas 2018 Grand Cru. Also Chasselas ist ja die quasi das gleiche wie Gut Edel, den man vor allem so im Markgräflerland in Baden kennt. Und der Wein ist wirklich toll. Marc Eimann hat uns den damals empfohlen und sie war auch wirklich angetan und hat sich sehr drüber gefreut.
Aber heute haben wir auch
einen Chasselas. Wir auch einen Chasselas, ja, genau.
Aber wir starten, das ist jetzt ja, das ist
mit
ja,
dem Gastgeber.
Ja, aber weißt du was, aber dann kannst du nicht im Ernst bei der Fußball-EM einen deutschen Wein mitnehmen von Battenfeld, Spanier. Da bin ich doch sofort wieder, ich sehe doch jetzt schon vor meinem geistigen Auge Halbfinale Deutschland-Spanien 0-1. Weil wir hier den falschen Wein getrunken. Battenfeld, Spanier. Oh, ach, na klar, der Österreicher hat das wirklich bewusst ausgewählt.
Nein.
Wir nehmen den deutschen Wein Battenfeld, Spanier. Genau.
Und wir hatten diesen Weißburgunder Reserve, glaube ich, schon mal, ja. Aber ich glaube nicht in 22. Aber es ist eben, wie Lasse schon gesagt hat, Weißburgunder Reserve 22, Battenfeld, Spanier, ein Gutswein. Da steht drauf, no bullshit, just sulfites. Also da ist sonst eher wirklich nichts drin. Biodynamisches Weingut. Die Caroline Giott ist ja mit dem Oliver Spanier verheiratet. Caroline war ja schon bei uns und VDP-Weingut. Und ich denke, das ist ein mehr als würdiger Start. Quasi wir starten mit der Mannschaft, die auch das Eröffnungsspiel in München begehen wird.
Und trinken wir dann jetzt so, wie die deutschen Gegner sind? Dann würden wir, ich glaube, Deutschland spielt zunächst gegen Schottland.
Ja, sehr gut. Du bist ja richtig informiert.
Ich hab Angst,
bist du im EM-Fieber, Lars?
Ich finde ja insgesamt, ich mag sehr, sehr gern Fußball gucken und also guten Fußball gucken und ich liebe das dann auch, dieses Gefühl, dass man denkt so, ich weiß nicht, wie es euch geht, 2014, da weiß ich noch von jedem Tor, wo ich war. Und ich weiß noch, wie beim WM-Finale, da fiel das Tor und dann kam unser Online-Chef, der so aufgeregt war, saß in einem extra Zimmer und kam nach 2 Minuten raus und sagte, wer weiß, ob wir das nochmal in unserem Leben erleben.
Oh.
Und natürlich so, der immer so ein bisschen so, hat so einen Hang zum Pessimismus, muss man auch sagen. Aber ich finde so diese Momente, oder weißt du, als damals das Spiel gegen Brasilien war und meine Frau mich anrief, ich arbeite natürlich, und sie rief mich an und sagte, das kann doch nicht sein, das ist 3-0 ist. Und sag ich, witzig, und jetzt zeigen Sie das 3-0 nochmal. Und dann sagt sie, Moment mal, das ist doch ein ganz anderer Torschütze. Und dann stand es 4-0. Mhm. Und diese Momente sind halt einzigartig. Und ich hoffe immer, dass Deutschland alle Spiele spielt. Mir ist es dann egal, Hauptsache, sie spielt alle Spiele, weil ich finde, wenn sie dann weg sind, ist halt so ein bisschen.
Ist ein bisschen Euphorie weg.
Aber Österreich.
Ja, nämlich mich würde es interessieren. Wie funktioniert das denn quasi? Da muss ja im nächsten Tag in der Zeitung stehen, wow, wir sind da Weltmeister, keine Ahnung, wenn es jetzt nicht in Verlängerung bis 3 Uhr früh, dass du den übernächsten Tag erst machst. Hat man dann 7 unterschiedliche Headlines schon drin und entscheidet dann kurzfristig, was man nimmt, weil das ja schon eine sehr bestimmt wichtige Zeitung ist, die von vielen Menschen gekauft wird, diese Ausgabe.
Gar nicht. Du kannst es auch erklären, gar nicht, weil jeder Sportfan, also die schlimmste Zeit für eine, also nochmal, erstens ist es ja so viel Zeitung auf Papier machen wir gar nicht mehr, unser Hauptgeschäft ist ja digital, so. Ja. Und man muss sagen, in dem Moment, wo Fußball im Fernsehen übertragen wird, gucken es ja alle im Fernsehen, dann ist das Interesse in Zeitungen an Fußball interessanterweise sehr gering. Wir haben das übrigens auch im normalen Geschäft. Die beste Zeit für uns ist die Zeit vor der Saison. Wenn es um die Spielerwechsel geht und so weiter, oder wenn irgendwas wie beim HSV schiefläuft, das ist super. Während der Saison, dann sitzen die vor der Zone oder wie das alles heißt. Also es ist nicht für uns nicht so entscheidend. Und EM ist für uns, ich will nicht sagen, wir spüren es eigentlich kaum. Weil ja alle drüber berichten.
Aber da hätte ich auch noch mal eine Frage, weil wir merken ja schon, dass...
Ihr sollt aber Uke fragen, mich könnt ihr ja nachher noch fragen.
Genau,
ja.
Das frage ich auch. Also, St. Pauli-Themen werden beim Abendblatt wesentlich weniger stark gelesen als HSV-Themen, oder?
Und bei der Morgenpost und bei der Bild und
genau,
bei allen.
Genau. Also, und
es ist wie die 80-20-Regel im Grunde genommen, von der Michael ungefähr spricht.
Aber warum?
Naja, weil der HSV viel mehr Mitglieder, auch im Umland, viel mehr Leute, die sozusagen sich um den HSV interessieren und über den HSV informieren wollen. Und darf man auch nicht vergessen, ich glaube, der HSV ist natürlich auch zumindest in den letzten Jahrzehnten immer auch jemand gewesen, wo wirklich auch tiefgehende andere Geschichten echt nochmal eine Rolle gespielt haben. Und jetzt will, das hat ja auch, das ist ja manchmal ungewollt. Das ist ja, das passieren ja Dinge und manchmal ist es aber auch so, und da hat sich der Journalismus zu meinen Zeiten total verändert. Es liegt schon viel inzwischen an den Überschriften, die manchmal auch nicht so ganz den Inhalt des Gesamttextes entsprechen, die dann möglichst zu Klicks aufrufen sollen. Und da muss man sagen, hat der Journalismus schon an Geschwindigkeit gewonnen, aber auch so ein bisschen an Tiefe verloren, aus meiner Perspektive von damals. Und das ist so ein bisschen schade, weil so Spiele jetzt, nehmen wir mal so ein Champions-League-Spiel, das endet dann irgendwie, wenn da noch Verlängerung und Elfmeterschießen gewesen wäre am vergangenen Samstag, dann endet das nicht vor 0:30
Uhr. Ja, oder so,
genau. Und da will natürlich keiner lesen, wer jetzt den Elfmeter geschossen hat. Aber so ein Spiel hat natürlich wahnwitzig viele Geschichten. Ne? Also du kannst sehr viel über natürlich die Fans und die Anreise und die Situation in so einem Wembley-Stadion und so weiter sprechen. Das fehlt mir manchmal inzwischen, dass wir die wahren Geschichten manchmal so ein bisschen vernachlässigen und stattdessen tatsächlich so das, was du gerade ansprachst, Lars, im Sommer, wer wechselt denn jetzt zum FC St. Pauli? Das und aber.
Aber genau solche Sachen. Also beim HSV, da muss ich ja nur irgendein links außen irgendwie einen Fußnagel abbrechen, so, und das sind enorme Klickzahlen. Und bei St. Pauli.
Man muss ja immer sagen, bei Klickzahlen, das klingt immer so negativ, ne? Also das klickt, man muss einfach enorm viele Leser, die das interessiert. Also ein Klick ist ein Leser.
Ja, genau. Ja, also,
weil die Leute denken, es klingt so nach so einer Maschine, ja, die das anklickt.
Also ich hatte, ich mache ja eher Video, aber da merke ich das ja auch. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass also HSV-Fans, also die belesensten Leute irgendwie in Hamburg sind, so, weil die halt unfassbar diese Informationen aufsagen. Also wie so diese Hafenfanatiker, die irgendwie jeden Pott auf der Elbe kennen.
Das könnte auch ein Generationsthema sein.
Ja, aber, aber es ist doch auch so, man muss ja auch sagen, also stell dir jetzt mal St. Pauli vor, in einem Stadion mit 60.000 Leuten, mit einem Verein, der 100.000 oder 110.000 Mitglieder hätte. Es wäre halt schlicht nicht mehr St. Pauli.
Ja.
Es geht gar nicht, ne?
Aber St. Pauli, also, weißt du, also vor ein paar Jahren war ich im Baskenland, so, da waren die alle St. Pauli verrückt, und ich glaube, auf der ganzen Welt hat, also ich weiß, das weißt du viel besser, ne, aber es gibt halt Sympathien für diesen Verein, die halt weit über Deutschland hinausgehen, und ich glaube, der HSV kann da nicht so mithalten, oder?
Es ist eben so bei uns, und das finde ich manchmal ein bisschen schade, wir machen ja wirklich auch viel abseits des Fußballs, und das ist eben, da wird aber nicht so viel über unser Thema, also muss man dem Abendblatt mal danken, das ist eins der Zeitungen, die darauf häufiger mal abgehen, zum Beispiel Trockendock bedeutet bei uns eben ein Stand für eben nicht alkoholische Getränke, und das heißt, da werden auch die Kontroversen im Verein dann mal aufgeführt, ne? Das ist für uns natürlich finanziell in Anführungsstrichen eine größere Herausforderung, etwas anzubieten ohne Alkohol an einem Stand, wo wir normalerweise wahrscheinlich ansonsten 5.000 Biere verkaufen würden und wir würden mehr Geld damit verdienen. Mhm. Das heißt, da gibt es natürlich auch innerhalb des Vereins eine Kontroverse, wird dann auch gerne aufgenommen. Aber diese Themen abseits des Fußballs spielen eben häufiger nicht so eine große Rolle. Das ist manchmal ein bisschen schade für uns, weil tatsächlich, früher gab es ja sogar, ältere Menschen kennen sie vielleicht noch, sowas wie die St. Pauli-Nachrichten und sowas. Das war ja so eine Mischung aus News und auch politischen Themen, aber verbunden mit Reeperbahn-Rotlicht-Themen. Und ich würde mir manchmal wünschen, und St. Pauli würde das auch hergeben, dass man eigentlich fast wieder so eine eigene Zeitung machen könnte, weil wir mit unseren obdachlosen Themen wie engagieren sich die Gastronominnen und Gastronomen im Stadtteil zu Corona sozial, und das sind alles so Themen, die müsste man eigentlich mal wieder ein bisschen nach vorne schieben.
Also ich habe unseren Sportchef neulich mal fragen hören, ob wir zur neuen Saison nicht irgendwie so ein Videoformat machen.
Ne? Planter.
Ja. Planter.
Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Das habe ich heute, gerade zu einigen bei uns im Verein gesagt. Es wird nicht ausbleiben, dass das Interesse, also nicht nur lokal, klar, sondern natürlich auch regional und bundesweit natürlich steigt. Das siehst du jetzt auch bei manchen Transferbemühungen. Es sind eben nicht nur, ich sage jetzt mal, 5 Bloggerinnen und die lokalen Zeitungen mit drauf, sondern jetzt hast du inzwischen 25 Bloggerinnen, die eben auch in anderen Beratungsagenturen teilweise nochmal Drähte haben. Und da werden dann auch manchmal, muss man wirklich sagen, Gerüchte durch die Gegend gespült, die dann sehr fragwürdig sind. Also nehmen wir ein Beispiel, Marcel Hartl, unser Abgang, hat, glaube ich, nicht ein einziges Mal und sein Berater auch nicht mit einem türkischen Verein überhaupt nur gesprochen. Mhm. Aber es wird dann zu einer großen Geschichte. Marcel Hartl wechselt zu Trabzonspor. Und das sind Themen, die werden nicht ausbleiben, die werden in der ersten Liga eher noch mehr. Da haben wir noch einen Gewöhnungsbedarf als FC St. Pauli.
So, jetzt ist auch der Wein.
Das ist spannend. Ich glaube, wir werden so schwer hinkommen mit einer Stunde.
Okay, hast du denn von Wein, gibt es da eine Lieblingsrebsorte bei dir oder so? Oder?
Also ich bin wirklich, also ich trinke lieber Wein als Bier, okay, tatsächlich. Das kann man schon mal sagen. Und wir haben einen gemeinsamen Bekannten, der auch St. Pauli-Fan ist und der sehr viel mit Wein zu tun hat. Und da bin ich dann immer mal ganz gern dabei und höre mal zu. Und ich habe in Freiburg gearbeitet als Sportjournalist und da ist bekanntlichermaßen der Wein hat einen großen Stellenwert und deshalb ist so das Badener Thema und der Gut Edel in Baden, den es dort auch gibt, das fand ich immer ganz spannend.
Muss man vielleicht auch mal sagen, dass wenn wir Sie fragen, wo ist denn die Folge des Live-Podcasts mit Fritz Keller, den wir hatten, kommt alles, hat alles seine Zeit, aber dauert noch einen Augenblick.
Anfang Juli, genau.
Anfang Juli, okay.
Ja, Fritz hat mich einmal durch seine edlen Hallen geführt. Das ist, was er sich dahin gebaut hat. Das sieht aus, ohne Witz, wie so ein bei den James Bond Filmen, wo die Gangster im Grunde genommen ihre riesigen, abgespaceden sozusagen Strategiehallen haben. Das sieht aus wirklich wie ein UFO in so einen Berg reingebaut. Das ist so modern und toll, also wirklich phänomenal, was Fritz da für einen Stil hat, muss man sagen.
Schwarzadler.
Kann man auf der Webseite, es sind da ganz viele Bilder, wie Weingut Franz Keller, .de, ne? Also hatte ich mir auch gehört. Also die Bilder fand ich schon krass.
Ja. Michael, was sagst du denn zu diesem Wein? Dann sollen wir dann zu jedem sagen, was jeder glaubt, wie weit der Verein kommt, die Mannschaft kommt, aus dessen Land wir den Wein gerade trinken, oder was machen wir heute?
Na, erstmal will man über den Wein kurz sprechen. Ja, ich glaube, das ist ganz angenehm. Was mir als erstes aufgefallen ist schon, dass er relativ kräftig in der Farbe ist. Also das kommt ein bisschen vom Holzausbau und dieses Reserve heißt ja erstmal das, dass es also aus eher höherwertigeren Traubenmaterial, obwohl er nur 12,5 Volumensprozent Alkohol hat, also er ist nicht wahnsinnig alkoholisch, aber er ist doch relativ kräftig.
Also, also Reserve, höherwertiges Traubenmaterial, also und nicht, dass er irgendwie gelegen hat.
Doch, auch im Holz, aber jetzt ist es 22, ist ein relativ frischer Wein, also aber der muss ein bisschen im Holz gelegen haben, aber Reserve ist eben ein freier Begriff, den kann ich jetzt nicht sagen, der muss, also ist in unterschiedlichen Ländern, in unterschiedlichen Regionen anders. Mhm. Ja, ein Chianti Classico Reserva muss 24 Monate zum Beispiel nochmal gelagert haben und 12 Monate davon im Holz und 12 nochmal in der Flasche und dann gibt es einen Gran Reserva und. Im Rioja ist es ähnlich, aber in Deutschland kannst du Reserve immer draufschreiben. Du musst ja den Spiegel schauen und das Gefühl haben, das ist ein Unterschied zwischen Normal und Reserve. Warum ist es Reserve? Und es hört sich natürlich besser an und man kann wahrscheinlich mehr Geld nehmen, aber es muss natürlich auch irgendwie anders schmecken.
Ja. Er muss nicht im Holz ausgebaut sein.
Nee, er muss nicht im Holz
ausgebaut sein. Aber der ist es jetzt und das schmeckt man auch.
Genau, man schmeckt es, genau, weil diese Weißburgunderfrucht, diese häufige ein bisschen Steinobstfrucht, die ein bisschen zurückhaltend ist, er hat dadurch eine leichte Cremigkeit, ja, also ein bisschen breiter am mittleren Gaumen ist der Wein. Das kommt durch diesen Ausbau. Aber es ist nicht holzig, es ist nicht wahnsinnig vanillig, es ist nicht wahnsinnig röstig. Das ist also ein bisschen zur Stabilisierung und um den Wein ein bisschen aufzu.
Mich hatte neulich eine Hörerin angesprochen und gesagt, kannst du nicht mal Michael fragen, ich kann keine Weine ertragen, die im Holz ausgebaut sind. Ich kann sie nicht trinken und ich konnte mir es nicht erklären, was kann das sein? Sagt, ich mag das gar nicht, diesen Geschmack.
Ja, also es ist halt so, dass sehr viele Weine im Holz ausgebaut werden, wo du es nicht weißt.
Und wenn du es auch nicht merkst.
Wo sie kann es nicht merken. Mhm. Weil das ist dann ein großes Holzfass, das hat 2000 Liter und das steht im Weingut seit 50 Jahren. Das gibt genau null Holzgeschmack dem Wein ab. Warum macht man es dann rein? Weil es anders als ein Edelstahlfass einfach natürlich anders atmet, ja, und viele Winzer darauf schwören. Deswegen macht man das. Es stabilisiert den Wein auch anders. Und deswegen wird das gemacht. Aber es gibt keinen Impact in den Wein vom Holz. Ja. Aber sobald man es aber liest, also ja, ich glaube, es ist viel Placebo, also sobald du liest, okay, Holz, also auch nur großes Holz, Menschen unterscheiden nicht, sagt man so, oh, mag ich bestimmt nicht. Mhm. Und dann magst du ihn ja auch nicht. Also wenn du schon so rangehst, so mag ich bestimmt nicht, dann wird das wahrscheinlich auch schwer sein. Aber man bildet sich ja auch ein, dass man dann Dinge, also wenn ich jetzt den Wein, dann denke ich so ein bisschen, oh, ist das vielleicht ein bisschen Honigmelone, ein bisschen weißen Blüten, vielleicht ein bisschen Honig selber auch.
Echt? Hast du das alles? Hast du das alles?
Nee, nicht alles, aber ich finde schon. Also die Melone hätte ich jetzt tatsächlich auch gesagt. Also ich finde, ist sehr, hat ein bisschen Exotik, hat Breite. Und ich bin zum Beispiel entgegen der Hörerin, die dich ansprach, ich bin eher so, wenn es im Holz ausgebaut ist, fange ich an, Gefühle zu entwickeln. Also finde ich, ich mag das gerne. Vor allen Dingen bei Roten natürlich auch nochmal mehr. Aber ich bin eher so ein, aber da schmunzeln natürlich einige, weil sie sagen, da sind auch einige dann, für einige ist es wie Geschmacksverstärker. Mhm. Ich finde es aber, mir liegt es gern. Mhm.
Also im Norden finde ich schon, dass die Leute das durchaus gerne mögen auch. Warum? Weil es auch ein bisschen die Säure abpuffert. Ja. Man ist hier im Norden, wenn man gar nicht so fett isst, eben nicht ganz so viel Schweinebraten und so viel wie Wurst, Cold Cuts, wie da irgendwo in der Pfalz da, Saumagen. Deswegen ist man mit der Säure ein bisschen sensibler. Vielleicht, weil es auch besser geht mit dem Büsumer Krabben zum Beispiel. Und das mögen viele, es kommt ihnen bekömmlicher vor. Und das merkt man jetzt bei den Weinen sehr gut, dass das ein bisschen abpuffert, das Holz.
Säure merkt man trotzdem?
Die Säure merkt man, ja, wobei es gibt eben Jahrgänge. Und das ist die Schwierigkeit. Also Holz und Säure, da muss man sehr vorsichtig sein. Also weil wenn du sehr viel Säure hast und dann Holz, dann beißt sich das und dann ist das so unharmonisch und dann dauert es entweder ewig oder es wird nie, dass das zu einer Harmonie wird.
Vielleicht und ich finde jetzt bei dem auch, also wie gesagt, ich bin überhaupt kein Experte, aber 22 ist ja noch recht jung.
Ja.
Du kannst ihn jetzt schon hervorragend trinken. Ja. Aber du merkst auch, 3 Jahre später wird er noch ein bisschen, wie du sagst, cremiger ist. Ich sage immer, ist so ein bisschen, hat dann so was Öliges, so ein bisschen.
Genau. Also tatsächlich schreiben die auch am besten bis 2027, also in 3 Jahren.
Also am besten bis 2027, ja, nicht genau. Nach 27.
Genau. Und der Wein kostet 16,50 €. Und das ist quasi für Holzausbau, wenn man denkt, was so ein Fass kostet 700-800 €, ne, dann liegt der auch drin, das ist wenig Erstbelegung bestimmt ein bisschen, weil im ersten Mal natürlich sehr viel Holzgeschmack rauskommt und dann immer weniger und nach 3-4 Jahren wird schon sehr, sehr wenig. Und dafür ist es, finde ich, preis-leistungsmäßig mehr als anständig. Okay, an dich jetzt. Wie steht's um Deutschland bei der EM? Was ist?
Ich sage es schon, ich habe es gestern auf einem Vortrag gesagt, ich bin das erste Mal so richtig für Deutschland. Ich bin ja sonst eher nicht so der größte Patriot und der größte Nationalteam-Supporter. Aber da ich, das werde ich so richtig nicht los, immer ist mit Teams halte, die ordentlich auf den Deckel gekriegt haben in den letzten Jahren und Monaten, die supporte ich schon mal besonders gerne und ich finde tatsächlich, nicht nur weil Andreas Rettig immer noch ein ehemaliger St. Paulianer und ein guter Freund so ein bisschen als, oder das heißt so ein bisschen dort als Manager fungiert, finde ich auch das ganze Thema Integration und auch politischen Ausdruck ohne, sag ich mal, ohne zu dick aufzutragen mit den Trikots, mit den Maßnahmen, wie die Trikots beworben worden sind, fand ich großartig. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass Deutschland mindestens ins Halbfinale kommt, weil wir brauchen, und das ist mein Eindruck, hier auch irgendwie so eine erfolgreiche Nationalmannschaft für dieses Land gerade, würde ich mir sehr wünschen.
Ist denn der Druck nochmal größer, wenn es im eigenen Land ist, die Erwartungshaltung?
Ich weiß gar nicht, ob das der, ich meine, mehr, guck mal, größer konnte der Druck nicht mehr sein. Du hast in den letzten Turnieren so schlecht abgeschnitten. Ich finde, du siehst auch gestern jetzt bei dem 0-0 gegen die Ukraine, wir haben eine Idee, wir spielen gut einen Fußball. Wir haben jetzt gestern das Tor nicht getroffen. Julian Nagelsmann ist ein sehr guter Trainer. Und deshalb glaube ich auch, dass wir was reißen können. Und ich finde es so stark, es wird immer gejammert und Deutschland hat keinen Nachwuchs und so weiter. Dann kommt so ein Maximilian Bayer da rein und spielt sein erstes
Länderspiel. Florian Wirtz ist ja auch irgendwie 21, ne? Wahnsinn. Florian
Wirtz ist der, also aus meiner Sicht, vielleicht mit Kylian Mbappé momentan der stärkste Spieler, den es auf der Welt gibt, ne? Also das muss man mal deutlich sagen. Also ich freue mich echt sehr und ich finde auch die Nationalmannschaft mit den Spielern, die dabei sind, ich mag viele von denen auch wirklich gerne gucken.
Wer trainiert? Bei euch trainieren Mannschaften, ne? Ist das so? Die in Hamburg spielen, ja. im Millerntorstadion. Soll ich das neue,
ich hol den mal. Okay.
Ja. Also wir sind ein sogenanntes alternatives Trainingszentrum. Mhm. Das heißt, die Tschechen, die zum Beispiel mehrere Spiele in Hamburg spielen, die haben einen Trainingsort in Norderstedt. Und für die Teams, die jetzt einmalig nach Hamburg kommen, um hier zu spielen, steht das Millerntor als Trainingsfläche.
Das heißt, die Holländer, die Türkei, wer noch?
Und dann wissen wir nicht, was im Viertelfinale
passiert. Genau, okay.
Und momentan gibt es aber auch nur eine uns mal so halb bekannt gemachte Trainingseinheit, noch nicht ganz offiziell. Mhm. Und es sieht so aus, als ob die Türkei am 26. Juni einfach den ihr Aufwärmtraining bei uns machen wird, weil sie am Abend dann spielen werden.
Mhm. Österreich spielt ja leider, dann werden wir ja keinen österreichischen Wein haben. Wir müssen jetzt, du der Experte bist, Axel und ich haben uns eigentlich festgelegt und für uns, kann man das sagen, ist Österreich so ein bisschen der Geheimfavorit.
Ja, klar.
Wie siehst du Österreich? Weil Michael natürlich da redet, versucht das klein zu reden.
Schau mal, wir sind mit Frankreich und Holland in einer Gruppe. Also das muss ich
und
Polen auch. Ja, also.
Oh, das ist ernsthaft?
Ernsthaft, ja.
Das ist die Stärke. Also ist
tatsächlich. Das ist nicht dein Ernst. Scheiße.
Ja, ja.
Das wussten wir natürlich nicht vorher.
Während wir mit Ungarn, Schottland und der Schweiz.
Also mit Frankreich, Holland und Polen?
Ja.
Ja, gut, Polen kann man aktuell. Hat sich die Frage eigentlich schon erledigt?
Ja. Also Österreich hat ein super starkes Team und auch dort finde ich, ist so mannschaftlich auch schon über die Jahre schon vor Ralf Rangnick ein bisschen was gewachsen und Ralf Rangnick gibt ihm dann nochmal sozusagen die extra Würze aus meiner Sicht, die es echt interessant macht. Wenn Österreich die Gruppenphase übersteht, kommen sie mindestens ins Halbfinale.
So. Das wird schon mal schwer genug. Aber spannend und ich habe also den Plan und es sieht dann wirklich auch danach aus und ich habe auf jeden Fall auch die Karten, dass ich bei allen drei Spielen dabei sein werde. Ja. Also ich fahre einmal nach Düsseldorf und zweimal nach Berlin.
Digga, was kostet so eine Karte eigentlich?
In der ersten Kategorie kostet die in der Vorrunde 200 Euro,
okay.
100 in der zweiten und 50 in der dritten Kategorie.
Und du hast natürlich 600 Euro ausgegeben insgesamt.
Das stimmt, ja. Das stimmt, aber ob ich das noch erleben werde, eine EM in dem Land, in dem ich lebe, seit 21 Jahren, meine Heimatmannschaft zu sehen, möglichst nah. Ich meine, die hätten auch in München spielen können. Und ich finde, Düsseldorf und Berlin zweimal mag ich eigentlich, ehrlicherweise. Ja.
Krass, du bist, wow. War der Andrang auf die Karten nicht so groß? Warum hast du welche?
Doch, ja. Und das ist das Lustige, weil ich habe mich ganz normal beworben und zusammen mit meinen ganzen Ösi-Freunden, und ich habe wirklich für jedes Hamburg-Spiel Karten bekommen, als Beispiel.
Nein.
Ja. Und, und auch für einmal für Österreich gegen Polen in Berlin.
Aber wann hast du dich beworben?
Tatsächlich im letztes Jahr schon, im November oder so. Also man hat sich ja beworben, bevor man wusste, wer wo spielt. Also man musste, die erste Bewerbungsphase war ja quasi, und da habe ich mich erstmal nur auf Hamburg beworben und hatte natürlich wahnsinnig gehofft, dass Österreich auch mal hier spielt, was leider nicht passiert ist. Und wir waren in Frankreich bei der EM und deswegen sage ich, dass unser erstes Spiel war gegen Ungarn und wir haben gedacht so, hey, die Ungarn, die hauen wir weg und dann haben wir es verloren. Ja.
Es gibt keine Mannschaft mehr, die man unterschätzt.
Und dann waren wir aber in Paris bei dem 0-0 gegen Portugal. Ronaldo hat einen Elfer verschossen. Und wir waren viel schlechter, aber 0-0. Und Portugal ist Europameister geworden. Also wir haben quasi dem Europameister und dann haben wir aber, wir waren zum Beispiel bei Island gegen Portugal auch bei dem Spiel. Im Island-Block. Da war das erste Mal dieses Klatschen und was man so gar nicht kannte. Und das war irgendwie so, als ob irgendwie die ganzen Isländer so am Sportplatz, da unten sind ihre Verwandten und da, das war so familiär mit Kindern und das war so cool. Also das war total schön und sowas finde ich, das sind die Momente an solchen Turnieren, finde ich, die besonders eben schön sind und dass man da mit anderen Nationalitäten feiern kann und ja.
So geht's mir in diesem Jahr das erste Mal mit der deutschen Nationalmannschaft, also dass sie allein musikalisch Major Tom ausgewählt haben mit völlig losgelöst, wo du wirklich mal sagen kannst, damit triffst du wirklich eine eine Breite der Bevölkerung, aber ohne peinliche Musik. Mhm. Das ist nämlich in Deutschland wahnsinnig schwierig, weil du kannst in Deutschland natürlich eine Breite erzeugen. Da hast du dann aber trotzdem eher so das Momentum, puh, aber mit der Künstlerin und dem Künstler kann ich mich jetzt irgendwie nicht so ganz
identifizieren. Bist du kein Helene Fischer-Fan?
Ja, jetzt mal unabhängig, also Helene Fischer ist eine großartige Künstlerin, weil sonst wäre sie nicht so erfolgreich, aber es ist einfach nicht mein Geschmack, Musik. So, also.
Das Lustige ist ja jetzt, dass die, sozusagen unsere Kinder plötzlich Major Tom hören. Ich denke, warum hört ihr Major Tom? Ja. Jetzt weiß ich auch, warum. Ich bin total abgesagt. Geiles Lied. Und dann sagt, aber warum singst du das denn mit? Aber wieso?
Wieso kennst du das denn?
Wer kennst das denn? Das ist ein uraltes Ding. Ja, mega. Michael, Ungarn. Wir kommen nach Ungarn.
Nee, wir kommen in die Schweiz.
In die Schweiz, okay.
Ich dachte, das wäre die richtige Reihenfolge.
Ja, probier's einfach mal. Aber es hat irgendwie so nach Ungarn gerochen, fand ich.
Es roch nach Ungarn.
Ja, ich sag's Ungarn, aber ein bisschen gerochen. Und zwar ist das aus der Kollektion Chandra Kurt. Und die habe ich auch schon mal persönlich kennengelernt. Die Chandra ist wirklich eine der wichtigsten deutschen Schweizer Weinjournalisten. Und die macht eben mit Winzern eigene Kollektionen, quasi Abfüllungen, die berät Winzer. Und das ist jetzt ein
was ist das?
Das ist ein Chasselas, ein Gutedel.
Alter.
Ein Grand Cru aus dem Jahrgang 2018 aus Féchy. Das ist ganz in der Nähe von Lausanne, zwischen Lausanne und Genf, nördlich des Genfer Sees. Und der Wein, also firmiert offiziell als Grand Cru, hat 12,5 Alkohol und nur 2 Gramm Restzucker. Es ist wirklich sehr, sehr trocken und man sieht es auch von der Farbe. Auch das ist wieder schon etwas kräftiger, ist auch schon gleich ein bisschen älter auch schon. Das merkt man, die Farbe kommt.
Welches Jahr ist
2018.
Okay, wow.
Aber ich finde genau ein sehr, sehr spannendes Etikett. Das hat sie schon öfter gemacht. Das ist jetzt die 4. Ausgabe.
Und eine Geschmacksexplosion im Mund, muss ich sagen, gerade, oder?
Axel. Wie findest du in der Nase erstmal?
Axel, in der Nase fand ich, habe ich gedacht,
Oh, bist du indifferent über den Wein? Also bist du nicht so?
Nee, tatsächlich, mir ging's wie Axel. Ich dachte, ich war so auf Ungarn eingestellt.
Ja, ich war, der roch so süß, fand ich. Und ich dachte so irgendwie, ich weiß nicht so, Also, das sind alles totale Vorurteile irgendwie.
Aber schon,
aber diesen türkischen Honig von früher?
Ja.
Ja. Also irgendwie so. Und ich weiß nicht, warum.
Das ist gut. Kann ich nachvollziehen, ja.
Also türkischer Honig würde ich auch mit. Aber das ist so viel, dass ich gar nicht so mich überfordert das gerade, würde ich sagen.
Hat eine leichte Süße, aber trotzdem am Gaumen, ne?
Ja,
Okay, sag mal, was schmeckst du? Du hast ja von wegen hier, du kennst ihn nicht aus. Ja. Also da haben Axel und ich uns eben kurze Blicke zugeworfen, wie du den Wein beschrieben hast. Ja. Es wirkte, als ob du mehrere andere Wein-Podcasts schon besucht hättest. Ja. Oder Axel, ja.
Also, absolut. Echt. Also wir haben ja tatsächlich, Michael kennt sie auch, sehr, sehr weinkundige Menschen bei uns im Verein, die das Museum ja machen und dort die Weinbar betreiben. Und es ist ja so ein bisschen, es gibt die Riesling-Fraktion beim FC St. Pauli. Die Riesling-Fraktion fährt auf Auswärtsfahrten und freut sich besonders auf die Auswärtsfahrten in der ersten Bundesliga, weil dann eben auch mal wieder Standorte wie Mainz dazukommen, wo man sehr gute Weingüter besuchen kann. Das heißt, sie fahren auf Auswärtsfahrten, um dann Weingüter zu besuchen. Lange bevor ich Präsident des FC St. Pauli wurde, bin ich mit denen mal auf 1-2 Reisen unterwegs gewesen und war bei Weingütern und oder auf Weingütern und ich fand das faszinierend und ich liebe das, wenn Menschen ihre Leidenschaften ausleben und wenn dann eben die Winzerinnen und Winzer über ihre Weine sprechen und wie sie ausgebaut und angebaut und Bödenstruktur und so weiter sprechen. Ich liebe dieses Nerdige. Es geht mir aber beim Fußball-Scouting ganz genauso, wenn da so Scouts sitzen und sich über nichts anderes unterhalten als über Daten und Spieler, wie sie sind. Mich fasziniert sowas und deshalb nehme ich vielleicht manchmal auch so ein Sprech auf, obwohl ich keine Ahnung habe.
Aber jetzt sag mal. Ja. Von wegen keine Ahnung.
Also der ist tatsächlich, ich finde, der ist super speziell, weil er eben anders als der deutsche Rheinhessen, den wir gerade hatten, ein bisschen spitzer ist. Also er ist, wie würde man im Fußball immer von, man spricht doch immer von diesen Wohlfühloasen. Mhm. Also der Rheinhessen war eher so eine Wohlfühloase. Der ist eine Herausforderung. Und das meine ich aber wirklich positiv, weil wenn du dir jetzt vorstellst, wir sitzen ja jetzt im Studio, aber ansonsten bei Sonne draußen auf der Terrasse, der entwickelt so eine, für mich hat er ganz viel hellgelbe Blume und dementsprechend mit hellgelbe Blume, Sonne in Verbindung, kann der, glaube ich, so richtig was. Und wenn man sich dann noch dazu vorstellt, man hat so einen richtig schönen Obstnachtisch dazu. Oder wahlweise was ganz klassisches, spargeliges, was sehr traditionell ist, dann ist das sozusagen das, was das nochmal so auf die Spitze treiben
kann. Ihr habt euch doch, mein Leute, kommt ehrlich, ihr habt euch gestern Abend getroffen und ja, schon mal probiert und dann sagt,
das du machen sagst, wir jetzt jedes Mal davor.
Funke hat seit dem 31. Spieltag ja, mal am Wochenende bei mir extra Kurse bekommen, ja, genau, das um sich hier vorzubereiten.
Und beide hier richtig zu, ne? Richtig auf dem
Nein, ich bin auch begeistert, was er sagt. Also diese Blüten total, diese gelben Früchte, gelben Blüten sehe ich auch total. Ich habe mir gerade überlegt, weil wir hatten jetzt ein Thema, wo wir wirklich so hin und her mit der Küche auch gesprochen haben. Ich war bei einer Weinprobe und da gab es 2 Gänge mit Tomate. Mhm. Und Tomate ist wahnsinnig schwer zu kombinieren mit Wein, weil sie so viel Säure hat. Ja, und meistens wird mit Tomate Zwiebel und oft auch roh. Und da brauchst du eine gewisse Milde, eine leichte Süße. Und ich habe mir gerade gedacht, so eine Bruschetta oder so. Also wirklich etwas, wo man sagt, ich habe Tomate. Da kannst du so einen Wein, der hat 12,5 Alkohol, aber ist schon kraftvoll. Den kannst du dann gut hinstellen, weil er muss diese Säure der Tomate ein bisschen abpuffern. Und das wäre für mich jetzt auch etwas, wo ich sage, kann ich schon machen. Ich bin aber auch bei dir, okay. Es ist nicht so ein Crowdpleaser. Also das sind nicht 9 von 10 sagen, wow, schenk nach, sondern wahrscheinlich nur 3 und sagen, das ist ja cool, mal was anderes, ey, mal cool, dass du sowas mal.
Würdest du so weit gehen zu sagen, das ist der FC St. Pauli unter den Weinen? Weil wir haben 3 zu 7, 8 ja, zu 2 hatten wir ja vorhin, das kommt ja dann dahin.
Ja,
ist der FC St. Pauli ein Crowdpleaser? Nee.
Nee, möchte aber auch.
Möchte ja auch nicht sein.
Möchte genau auch nicht sein. Also es wird ja zum Beispiel, ich versuche das immer wieder zu erklären, das fällt vielen Menschen schwer. Wir werden ja gemeinhin als wahnsinnig tolerant wahrgenommen. Wir sind gar nicht tolerant, nee, weil wir haben ganz klare Haltungsmomente, wo wir sagen, da wollen wir auch gar nicht tolerant sein. Mhm. Also dementsprechend sind mir tatsächlich auch in dem Fall ein anderer Wein ist möglich, ein anderer Fußball ist möglich. Das kommt mir schon recht nahe oder dem FC St. Pauli schon recht nahe. Ich finde den toll, muss ich sagen.
Oh. Oh, danke.
Cool. Aber das freut mich vielleicht, aber ein bisschen im Moment, wo ich sage, was er kostet. Ach so, dann findest du ihn wahrscheinlich nicht mehr so toll.
Ist der Lakritz drin? Also, weil er schmeckt so wie so ein Naturlakritz. Weißt du, nicht so süß, aber der hat
so dieses.
Ich finde, der hat einen totalen.
Er bleibt auch lange hart, ne? Also, er bleibt auch lange am Gaumen. Kostet 30 Euro.
Wow. Liegt daran, weil Schweiz, wegen Schweiz?
Ja, also, Schweiz ist generell keine günstigen Weine, weil es gibt doch relativ wenig. Es gibt viele Schweizer mit viel Geld. Und vieles verlässt einfach auch gar nicht das Land. Nein. Und natürlich, die Schweizer trinken viel ihren eigenen Wein und die Deutschen trinken auch viel und die Österreicher trinken auch viel ihren eigenen Wein. Und von daher ist das schon besonders. Und die Rebsorte Gutedel hat jetzt auch in Deutschland eher nicht so das Standing mit ein paar Ausnahmen. Mhm. Ja, wenn du da mal ins Markgräflerland gehst, zur Familie Zierheis oder so, die machen fantastische Gutedel, die kosten auch schon 200 Euro, aber die sind burgundergleich, die schmecken wie Le Mont Rocher. Das ist wirklich, wirklich outstanding, aber ansonsten würde Gutedel der einfache Spritzwein sein für eine Schorle und eher nicht in dieser Qualität.
Den würde man jetzt aber nicht für eine Schorle machen, ne?
Das wird auch nicht so schmecken, weil er diese Spritzige nicht hat und du versuchst da Lebendigkeit reinzubringen in einen Wein, die er so per se nicht hat. Das ist eher ein Wein zum Essen. Ja, das ist auch kein Wein, den du so trinken würdest. Das wird dir, weil der hat auch so leicht diese Bittermandel, so eine leichte Bitterkeit auch am Gaumen, die dann bleibt, die vielleicht ein bisschen anstrengend ist auf die Dauer. Also so richtig runterflutschen tut er nicht. Also das ist
jetzt. Aber ist das nicht, ist, finde ich, das Schönste an Wein, wenn sie so lange haften und du isst was dazu, was du ansonsten irgendwie kennst. Also jeder, sag ich mal, ganz blöd gesagt, jeder weiß, wie ein Spargel schmeckt. Da gibt's besseren und schlechteren. Aber du bringst etwas noch hinzu durch etwas, was in deinem Gaumen etwas länger haften bleibt, wie dieser Wein. Und der Spargel schmeckt eben dann auf Basis dieses Weins einfach anders.
Das ist der Job natürlich von mir zu sagen, dass beides zusammen besser schmeckt als jedes einzelne für sich. Und dann ist es natürlich, dann ist es perfekt.
Das ist total interessant, weil das wäre ein Kriterium, ne, dass man sagt, damit etwas gut zum Essen passt, muss es lange da bleiben.
Das kommt auch an, was für ein Essen du hast. Aber du kannst natürlich jetzt, wenn du, sag jetzt mal, ein ganz leichtes Gericht hast. Also du machst zum Beispiel eine Kartoffelsuppe, die schmeckt nicht nach wahnsinnig viel. Ja. Ja. Also in der Regel nicht. Es sei denn, du würzt wahnsinnig viel, aber Kartoffel hat eher einen zarten Geschmack. Dann kann natürlich so ein Wein das komplett dominieren. Ja, und wenn du aber eine Bolognese machst, die einfach sehr, sehr kraftvoll ist, und du hast so einen ganz leichten Wein, dann schmeckst du von dem Wein gar nichts, dann kannst du auch Wasser trinken. Weil das macht man ja eigentlich, um ein Geschmackserlebnis zu haben. Das hast du dann eben nicht. Was erwarten
Sie? Also bei kräftigen Speisen, die halt dominant sind, muss der Wein schon eine gewisse Länge haben.
Damit die quasi Sparringspartner sind, die sich in Augenhöhe begegnen, auf Augenhöhe begegnen können. Was ist von den Schweizern zu erwarten, Oke, bei der EM?
Nicht ganz so spannend wie die Österreicher, aber auch in der Gruppe der Deutschen, aus meiner Sicht, oder mit den Deutschen zusammen.
Zweiter Mitfavorit.
Ungarn ist immer schwierig zu spielen. Das ist ähnlich so ein bisschen wie die Ukraine gestern. Und Schottland jetzt vermeintlich sollten eigentlich alle drei schlagen können.
Okay. Aber die Schweiz hat ja schon in den letzten Turnieren immer wieder mal aufgezeigt. Ne? Also
haben wir euch meinen Granit Xhaka, brauchen wir nicht drüber zu reden. Deutscher Meister, Pokalsieger, Europa League Finale unter Xavi Alonso, der Spielmacher in Leverkusen, super Torhüter. Jetzt gerade in London gespielt hat mit Kobel. Ja. Und die haben, also ich finde, die Schweizer haben eine herausragende Jugendarbeit. Na, und dort siehst du schon, was so über Jugendarbeit sich auch dann beständig entwickeln kann. Da gab es jetzt nie den Ausreißer, sie sind mal Zweiter geworden oder mal Erster geworden, aber es gab auf jeden Fall immer sehr häufig über die Gruppenphase hinaus, und das ist für einen dann Einwohner kleineres Land auf jeden Fall immer eine herausragende.
Ganz klar, bei der Eishockey waren sie im Finale, ne? Genau. Also die Schweiz ist, muss man echt sagen. Klein, aber vorne.
Und das ist so, wie du sagst, mit den Weinen so ein bisschen. Die behalten das natürlich immer so ein bisschen auch so für sich, aber haben schon eine große Prägung und Wirkung auch auf Europa und auch, wie ich finde, sogar auch auf die Welt, auch als kleines Land, weil sie so ein bisschen ihren eigenen Weg gehen.
Ja, spannend. Dann würde ich gleich mit den Ungarn weitermachen, wenn ihr mitgeht. Ungarn ist ja tatsächlich, der bekannteste Wein aus Ungarn ist ein Süßwein. Ja, aber ich habe jetzt gesagt, wir können jetzt nicht.
Doch, können wir.
Nee, aber das ist wahnsinnig hart, wenn du jetzt einen Süßwein trinkst und Whisky drauf. Also das ist echt. Also
für den Gaumann, mit dem Whisky geworden eigentlich.
Naja, was hättest du aus Schottland?
So ein schottischer Wein.
Ja, ich hätte auch einfach eine Shepherd's Pie mitbringen können zum Essen.
Wie heißt dieser bekannteste Wein aus Ungarn?
Tokaj.
Ja.
Tokaj heißt der.
Tokaj, kennst du den, Lars?
Ja, hatten wir auch. Ich glaube, wir hatten wir den schon mal.
Tokaj ist der bekannteste Wein, der ist da an dieser pannonischen Tiefebene, quasi der Neusiedlersee auf österreichischer Seite, und da geht es wirklich nach Ungarn hinüber. Die Weine vom Tokaj, die Süßweine, die haben diese Putonios, also quasi Knöpfe. Je mehr Putonios, umso süßer sind diese Weine. Also quasi wie bei uns von Kabinett zu Eiswein, so haben die so diese Putonios. Ja. Und da gibt es Top-Sachen, die viele, viele hundert Euro kosten und die wahnsinnig, wahnsinnig locker 100 und mehr Jahre alt werden können, reifen können. Also richtig großartige Sachen. Und der Tokaj, dieser Süßwein, der wird mit der Formint-Traube gemacht. Ja. Und in den letzten Jahren immer mehr, auch vor allem junge Winzer, die diesen Formint auch trocken ausbauen. Also nicht nur als Tokaj, sondern als trockenen Wein. Das haben wir jetzt.
Das riecht schon mal mega, finde ich.
Ja.
Du musst ein paar Mal schmecken, oder?
Das riecht ganz
toll.
Und ich habe mich ein bisschen in diesen trockenen Tokaj verliebt. Also auch da gibt es ganz, ganz wenig. Aber für mich ist es wirklich sehr häufig sehr burgundisch. Und der ist jetzt gerade bei Havesco im Angebot. Und deswegen wollte ich ihn mitbringen. Ob es hoffentlich noch, wird ja schon Freitag ausgestrahlt. Also wird sich ja hoffentlich
daran erinnern. Was hast du, habe ich dann Honig? Was hast du in der Nase? Am Anfang, was ist das? Aber nee.
Der ist ja noch mal farbiger als
ja, ist auch, es ist Jahrgang 17, also ist jetzt noch mal ein Jahr älter. Ja. Also ist da vielleicht auch ein Indiz, dass sie nicht verkauft kriegen, ehrlich. Ja. Weil ich glaube, die Leute trockenen Tokaj nicht so auf dem Zettel haben.
Ja, du hast ja gar nicht, wenn du sagst Tokaj, denkst du irgendwie.
Ja, ja.
Topaz kennst du oder so, aber Tokaj.
Aber ich hätte jetzt gesagt, es riecht erstmal. Es riecht so ein bisschen so Orangenzeste, Orangen, Blutorangen, Filet, so.
Jetzt hatte ich aber eben auch so ein bisschen Apfel, grüne Apfel.
Ja.
Aber der ist doch schon irgendwie also so ein Gummifabrik-Ding drin, oder nicht? Also irgendwie.
Ja, vielleicht aber vielleicht so ein roter Red Band Fruchtgummi, meinst du? Eher so ein roter dann.
Nee, also ich denke schon richtig so an schwere Arbeit und irgendwie Materialabrieb von alten Autoreifen. Also
ja. Materialabrieb von alten Autoreifen. So, herzlich willkommen, probieren Sie, trinken Sie mit uns.
Du hast richtig Apfel. Ich habe jetzt richtig Apfelschorle.
Ja.
Ganz tief.
Okay.
Ich sag jetzt was ganz anderes und wie gesagt, liegt vielleicht völlig falsch. Ich finde, der hat was total Nordseeiges, Salziges ein bisschen. Der ist so ein bisschen.
Du kommst was, auch eigentlich von.
Ja, ja, der, genau, der hat was Salz, also der hat so ein bisschen was.
Was Frisches.
Was Frisches, Salziges, Windiges.
Finde ich auch
jetzt,
gut.
Jetzt riecht Wind nicht, aber.
Ja. Aber ich verstehe, was du meinst. Wenn man seine Nase da reintaucht, so genau. Hat man so ein bisschen, es ist total erfrischend.
Und es ist so ein bisschen algig. Also jetzt, und das meine ich im positiven Sinne. Also ich bin auch so ein Algensalat-Fan. Also.
Krass, also ich glaube, jetzt wissen die Leute genau, was
du meinst. Ja, ja, genau. Von Gummiabrieb bis Seealgen.
Ja, aber ich finde in der Nase jetzt nicht so, aber am Gaumen finde ich schon, dass es so was leicht Jodiges hat. Ne? Also das, da bin ich auch, das verstehe ich, was du meinst. Und wir haben auch viel so Wakame oder so und das geht wirklich in die Richtung. Aber man hat fast das Gefühl, wenn du da an der Nordsee spazieren gehst und du siehst da diese Algen überall liegen, dass es danach so ein bisschen...
Aber ich verstehe, was du meinst damit. Das ist wirklich, das mag ich sehr gern.
Ja, das ist cool.
Das ist cool. Das ist irgendwie ganz anders.
Ja, ist echt anders.
Ist ganz
bist du Sylt oder St. Peter?
Weder noch.
Weder noch.
Ich bin Schlei.
Okay.
Aber auch mit S.
Schlei ist sozusagen, das kann man sagen, die Schlei, das ist wirklich der FC St. Pauli, der Nord- und Ostseebäder.
Okay.
Unerkannt, lange Zeit. Nee, keiner.
Nicht mehr.
Nee, aber das ist trotzdem, schon. Doch, das ist klar. Sylt ist der HSV.
Ja, das ist ja klar. Das ist der HSV. Logisch.
Nee. Wieso fragst du?
Weil ich hätte jetzt sonst gesagt, das ist wirklich mal einer, das wäre mal spannend rauszufinden, wenn man in so einem Nordsee-Setting sitzt oder in Sylt, auf Sylt, und du hast diesen, und du hast den mal im Glas, glaube ich, ist was anderes.
Jetzt müsstest du so ein Fischbrötchen mit Chili-Locke. Genau.
Das meine ich.
Und den Wein dazu, dann.
Okay.
Mhm. Und habt ihr nicht so ein bisschen Orange am Gaumen auch? Wenn ihr die Zunge auf den Gaumen drückt, habe ich wirklich so ein, ja, richtig orangen Spalten eigentlich. Also wie so Orangefilets.
Ja.
Aber so bittere Orangen. Ich habe jetzt, ist ja kein süßer Wein, sondern so ein bisschen bitter-Orangen-Marmeladen-mäßig so.
Mhm. Ja.
Also für alle, die sonst gern Aperol Spritz trinken, bitte in diesem Nordseeurlaub, Grand Tokai.
Aber weißt du was, weißt du was? Und das stimmt. Es hat was von Aperol Spritz. Stimmt, ja. Wow.
Coole.
Wahnsinn, hat sich jetzt das ganze Üben ja gelohnt, ne?
Ja.
Also. Bin zufrieden mit meinem Proband. Sehr gut.
Obwohl du ja so die Aperol-Spritz-Vergleiche eigentlich nicht so gerne ziehst, oder?
Ich war jetzt ja in Italien, hab das auch mal getrunken, ja. Also das kann man schon machen, aber.
Aber hier Rotkäppchen Pfirsich, da
weiß ja, das, ich. Nee, das ist ja nochmal eine andere. Das ist nochmal eine andere Qualität.
Haben wir eigentlich jemals zurückgestellt, die Flasche, die wir aufgemacht haben?
Haben wir das schon gesendet, den Podcast, wo ich das gesagt habe?
Ich glaube schon. Aber
da siehst du aber keinen
mehr. Da hättest du dabei sein müssen. Wir hatten durch Zufall, Axel war zum Kühlschrank gegangen und sollte Rosés holen, da waren viele Rosés. Und dann brachte er 5 Flaschen mit, was ja nicht sein konnte.
Ja, genau.
Und eine war halt, was war das?
Rotkäppchen Pfirsich.
So, also, und dann haben wir gesagt,
Pfirsich-Aroma. Pfirsich-Aroma.
So, und ich sage, du hast noch nie. Michael war so, nein,
trinke ich nicht.
Nein, das muss ich auch nicht trinken. Nein, würde ich auch immer wieder so jetzt entscheiden. Ist doch, und ihr habt es auch selber auch gesagt, das ist doch, da ist auch nichts drin. Also nie Pfirsich gesehen und die Weinbasis, das allerletzte, kommt nicht aus Deutschland. Also ist kann den Leuten das trinken, aber ja.
Und ich kam auf Aperol Spritz einfach nur, man könnte auch sagen Negroni, dann ist es sozusagen natürlich die schönere und edlere und mit besserem Alkohol versetzte, oder das heißt versetzte, mit besserem Alkohol gemachte und besseren Essenzen gemachte Sache. Aber der hat auf jeden Fall, wie viel Alkohol hat der?
Was denkst du? Also mehr oder weniger als die davor?
Weniger als die davor.
Nee, er hat ungefähr, die beiden ersten haben 12,5 und der hat 13.
Wirklich?
Ja.
Okay, ich hätte gedacht, der hat weniger.
Aber es, wir hatten also jetzt 22, jetzt hatten wir 18, jetzt haben wir 17. Also wir haben sehr ein bisschen von jung nach alt getrunken. Also wir haben auch, glaube ich, jetzt nie erzählt, was es überhaupt ist für die, die uns nur hören. Es ist der Grand Tokai Single Vineyard Furmint Dry Covago 2017 und der kostet aktuell 20 Euro. Kostet sonst 30.
Würde ich mal ausprobieren. Das würde ich echt mal ausprobieren. Das ist mal, wenn man für alle die, die sagen, sie haben schon mal alles gehabt, genau wie du sagst. Und wenn du Lust hast auf Aperol Spritz oder so, das würde meiner Schwiegermutter der
Was schmecken. Würde man neben Schillerlocke Fischbrötchen dann noch zu essen?
Ich kann mich jetzt schwer konzentrieren, weil ich habe den Whisky eingeschenkt und das riecht. es ist so, und dann würdet ihr wissen, also du könntest, wenn du das jetzt.
Warte mal,
wenn du das jetzt, was war das denn? Wenn du jetzt das Süßwein hättest und danach quasi. Jetzt das, was ich jetzt eingeschenkt habe, boah, das kannst du gar nicht, quasi, das kannst du gar nicht überriechen, da kannst du gar nicht dran vorbeiriechen.
Aber was heißt das denn?
Nein, ich wollte ja auf die Frage antworten, vielleicht soll ich Politiker werden, weil ich einfach Fragen irgendwie gar nicht beantworten kann.
Und weil du zwischen
Weltentabellen bist. Ja, genau. ich kann mir vorstellen, dass du zum Beispiel zu dem Essen eine Bouillabaisse oder so essen kannst. Etwas, was wirklich kräftig ist, was fischig ist, weil ich würde schon das, okay, ich fand das echt gut, dass du das gesagt hast mit der eigenen, das kann ich total nachvollziehen. Also ich würde schon irgendwas Fischiges essen, aber das muss nicht zu schwer sein, weil der Wein, der wirkt nicht so schwer, er ist kraftvoll, aber und er hat eben, was ist eben total cool, glaube ich, wenn du so einen Löffel Fischsuppe essen würdest und dann so einen Schluck Wein und dann wüsstest du am Gaumen nicht mit dieser Orange, Apfel, was passiert da und das, ich glaube, es würde das Gericht leichter machen durch diesen Wein und das ist eine Kunst, die dann Wein eben auch kann und von daher.
Ist das eigentlich also erst das Essen und dann der Wein oder erst
naja,
der Wein?
Naja, von der Reihenfolge ist immer, dass du zuerst den Wein probierst, einmal ohne Essen. Es gibt natürlich auch so ganz hardcore Weinliebhaber, die sagen, das Essen verfälscht den Geschmack des Weines, die dann sagen, also ich trinke Wasser zum Essen und hinterher dann den Wein.
Aber wenn man diese Kombination erleben will, also ne, so wie Oke das ja gesagt hat, also man trinkt den Wein, der bleibt vielleicht lange da und kann dann was essen und erlebt dann sozusagen das Essen mit diesem Weingeschmack. Oder macht man
ja, du trinkst den Wein erstmal, genau, und dann schätzt es ein, wie lang ist er überhaupt, wie ist er, wie Säure, was ist das? Ja, und dann kommt das Essen und du trinkst vielleicht einen Schluck Wasser dazwischen zum Neutralisieren. Nee,
also ich meine so eine unmittelbare Reihenfolge. Wenn man wirklich beides zusammen erleben will, dann muss man ja Essen und Wein wahrscheinlich sehr kurz hintereinander.
Strohhalm, Wein, Löffel, Suppe.
Genau. Okay, das kann ich dir, also es ist immer leichter vorher den Wein zu trinken, weil er ja bleibt, während du isst und kaust.
Ja.
Ja, weil während du kaust, kannst du ja, soll man nicht trinken, trinkst du auch nicht, weil du natürlich auch einen Fettrand am Glas hinterlässt und es ist alles nicht schön, das heißt, erst wenn du runtergeschluckt hast, wirst du einen Schluck Wein nehmen. Mhm. Wenn das Essen natürlich so kraftvoll genug ist, dass es auch länger bleibt, im Mund, dann kannst du auch danach einen Schluck Wein trinken, aber besser ist es, vorher einen Schluck Wein zu trinken und dann das Essen zu nehmen.
Aber ich kann jetzt sagen, jetzt kann ich den Satz sagen, das trinke ich nicht.
Das trinkst du nicht?
Den Whisky trinke ich nicht, auf keinen Fall.
Kannst du ausspucken?
Nein, es riecht schon so, also ich meine vielleicht, aber es ist, boah, wenn ich da reinrieche, mir wird richtig ein bisschen, ich musste kurz mich sammeln gerade.
Okay. Also wir,
wie meine Mutter.
Wirklich?
Meine Mutter, mein Vater war Whisky-Sammler, aber nicht auf jetzt Edel- und Geldvermehrung, sondern das war einfach so sein Spaß-Hobby. Und wenn er Laphroaig aufgemacht hat, und das ist ja hier auch der Whisky der Wahl, dann sagte sie immer, Mann, das riecht aber auch wirklich wie Moor von ganz unten.
Ja. So, aber herzlich willkommen. Wie Moor, also ist wirklich so,
aber
ich trinke das nicht.
Aber das ist für so eine hier Whisky-Brennerei wahrscheinlich ein Kompliment, ne? Wenn man sagt, es riecht wie Moor von ganz unten.
Also erstmal ist die Marke, jetzt mal unabhängig davon, was wir da jetzt haben, das wird uns Michael gleich sagen, ist die Marke schon eine der Marken schlechthin. Und wenn man Whisky-Kenner oder Kennerin ist, dann ist Laphroaig immer einer der herausfordernden, aber dann auch so die Masterclass so ein bisschen für viele. Mhm. Also das ist schon.
Ja, es ist ein Islay Whisky, in Islay die Whiskys, was sie besonders machen, dass dieses Gerstenmalz über Torffeuer getrocknet wird. Und dadurch sind diese Islay Whiskys in der Regel wirklich sehr eben sehr durch diesen Torfgeschmack intensiviert. Lafroig heißt schöne Senke an der weiten Bucht, übersetzt aus dem Gälischen.
Schöne ist wirklich eine Senke an der weiten oder weißen?
An der weiten.
An der weiten.
Genau. Und wir trinken den Cask Collection Oak Select von Lafroig, der aus Olo Rosso Sherry-Fässern, also wo vorher Sherry drin war, kommt da aus Pedro Ximenez, wo also vorher...
Muss den trinken.
Genau.
Nee, der ist fantastisch.
Nee, muss mir die Nase zuhalten.
Und wo Bourbon drin war und abschließend noch kommt 10-jähriger Lafroig auch noch, um das zu vollenden, diesen Whisky. Kostet 32 Euro.
Das ist günstig,
finde ich. Für das, was er bringt, ja. Probiert mal... Jetzt haben wir ja mal keinen Schluck Wasser, aber probiert mal so 2-3 Tropfen Wasser in dieses Whiskyglas zu machen. Mit einer Pipette oder mit einem Löffel oder wirklich. Du kriegst einen anderen Geschmack dann beim Whisky. Ist es wirklich so, dass es ein bisschen dieses sehr, sehr intensive, torfige, das ja auch was Medizinales hat erstmal. In dem ersten, wenn du einschenkst, denkst du, oder wenn du die Hände, denkst du, kriegst gar nicht mehr los. Ja. Das weicht es ein bisschen auf, dieses Wasser. Und wirklich nur ein paar Tropfen, aber das reicht schon, macht einen großen Unterschied. Und ich mag es eigentlich ganz gerne so. Okay. Also,
aber wenn du jetzt 2-3 Tropfen Wasser in irgendwie einen großen Wein machst, das wäre jetzt nicht so.
Bei meinen habe ich auch den Effekt jetzt nicht.
Ach so. Ich schmecke es dir. Du hast ja schon, wie schmeckt, ich kann es nicht trinken, aber wie schmeckt es dir?
Ja, ich bin jetzt kein Whisky-Fan, aber jetzt so auf den Wein, also ich schmecke das jetzt in Kombination mit dem letzten Wein und da ist es wie so eine Cocktailkirsche auf einer Torte, finde ich.
Wow. Nee, er schmeckt wirklich schlicht phänomenal. Ich mag den wirklich richtig gerne. Und tatsächlich hervorragend ausgewählt von Michael nach dem Wein, der ja so ein bisschen was Salziges, Jodisches hat. Und dann hast du das natürlich auch Schottland sehr... salzorientierte noch obendrauf, aber natürlich in dem Fall sehr süß als quasi Nachtisch.
Lass probieren, einen kleinen Schluck.
Nein!
Es ist deutlich milder am Gaumen, als die Nase es impliziert. Vertrau mir, Lars. Nimm dich an die Hand, wirklich. Es ist deutlich milder.
Ich kann es nicht.
Du darfst ja nicht einatmen, wenn du trinkst.
Oh, ich trinke dein Glas gleich auch
noch. Ja, ein Vorschlag zur Güte. Ich guck mal, ob dieser Pfirsich-Rotkäppchen noch da ist. Ja. Und dann trinkst du ein Schluck Pfirsich-Rotkäppchen und du trinkst...
Nein. Das
ist okay, Lars, du musst es nicht trinken.
Man muss wissen auch, wann der Podcast zu Ende ist, nämlich jetzt.
aber ich find's cool, dass die das so... gefällt. Und du sagst, der ist süß hier, dieser.
Naja, also er schmeckt natürlich extrem, also er hat eine Schärfe, aber das ist ja die allgemeine Whisky-Schärfe. Mhm. Aber er hat natürlich trotzdem, jetzt hat ein Whisky naturgemäß viel mehr Zucker als ein Wein. Mhm. Ja.
Ach so. Und die sagen, er hat eine nussige Süße und zarten Heideduft von Eilers Bächen. Oh. So wird das beschrieben.
Mhm. Oder auch Moor. Du musst so dran denken, so an Moorleichen.
Es ist schade, weil wenn du einen Schluck trinken würdest, würdest du sagen, Micha, du hast wirklich recht.
Ja.
Danke dir, dass du meinen Horizont erweitert
hast. Wie gesagt, wir können den...
Nein, das sind zwei unterschiedliche Qualitäten von Produkten, über die wir sprechen. Wirklich.
Also
wirklich.
Hier kannst du sogar so weit fantasieren, dass du sagst, es hat irgendwann sogar was total dunkel-kirschiges. Also das ist ein bisschen... Das wird Kirsche ist zu süß für das, was du hier trinkst, aber es hat auf jeden Fall es hat eine totale Breite. Und du kannst es als, wenn du mal auf Nachtisch verzichtest, und das ist ja auch dann üblich, ob du dann so in Richtung Cognac eher gehst oder manche dann auch vielleicht nochmal ein Whisky ganz zum Schluss, das ist dann einfach so ein Abschluss des Abends, das kann man mal machen.
Kann man wirklich mal machen. Okay, Schottland ist der Auftaktgegner von Deutschland. Was ist ja nicht so schlecht, die Schotten, ne?
Du sagst, gibt es einen Druckmoment? Und ja, den Druckmoment gibt es für die deutsche Mannschaft und das deutsche Team. Und das ist das erste Spiel. Das ist gegen Schottland. Das muss gewonnen werden, weil.
Das weiß jeder.
Das brauchst du. Das brauchst du für den gesamten Turnierverlauf. Das brauchst du, um die Leute jetzt richtig anzuspitzen. Die EM beginnt und so weiter. Das ist der Druckmoment, von dem du, glaube ich, ein bisschen sprachst. Und ganz klar, das muss gewonnen werden, das Spiel. Und Schottland ist der schlagbarste Gegner in der Gruppe. Das ist
Wer wird denn können wir mal sagen, wer wird denn nun Europameister? Ich hatte mich ja auf Österreich festgelegt, aber nachdem ich jetzt die Gruppenkonstellation weiß.
Für mich ist immer Frankreich der größte Favorit, ehrlich.
Ja,
das ist so eine Einzelklasse der Spieler, finde ich, hat Frankreich.
Also du sagst Frankreich.
Also ich bin ja überhaupt kein Fußballfan, aber wenn ich mir eins wünschen darf, ist natürlich A, dass Deutschland trotzdem Europameister wird. Mhm. Und wenn das
würde ich mir auch wünschen, ja.
Würde ich mir wünschen, dass aber auf jeden Fall Frankreich nicht Europameister wird. Ich bin immer gegen die Franzosen. Ich bin da irgendwie komisch.
Aber hast du mit Olaf Scholz gemeinsam?
Ja.
Nein. Der kann sich ja mit Manuel Macron auch nicht so gut, aber ja.
Okay, überleg doch
mal. Okay, wer wird's?
Naja, also.
Du musst es ja wissen.
Du weißt es ja. Ich finde England auch immer spannend, aber, und das möchte ich, das so ein bisschen jetzt nochmal in St. Pauli-Sprech da reinzubringen, diese Turniere und diese Ländervergleiche sind eben die fairste Form dieses sportlichen Austauschs, weil du hast es eben in den Ligen nicht mehr. Da ist natürlich Geld inzwischen der entscheidende Faktor. Und deshalb ist es deine eigenen Talente, die du entwickelt hast, dein eigenes. Und du musst aus der Nation kommen und stammen, und um für deine Mannschaft und für dein Team spielen zu können. Deshalb freue ich mich so auf dieses Turnier, weil es tatsächlich den Sport mal wieder voll in den Mittelpunkt packt und nicht sämtliche wirtschaftlichen Voraussetzungen immer nochmal hinterfragend in den Raum stellt. Und deshalb freue ich mich auf das Turnier. England macht eine wahnsinnig gute Jugendarbeit, schon über Jahrzehnte. Die hätten es mal wirklich verdient, aus meiner Sicht einen Titel zu gewinnen. Mhm. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, Deutschland würde ich es mir extrem wünschen, dass sie sehr weit kommen. Und ich weiß gar nicht, ob es vom Turnierbau möglich ist. Soweit habe ich mich noch nicht eingelesen. Aber so Deutschland, England im Finale.
Deutschland, Österreich würde ich auch toll finden.
Oh, okay, das riecht durch. Aber gibt es denn, okay, aus deiner Sicht vielleicht eine Mannschaft, die überraschen kann, die man so gar nicht so auf dem Zettel hat und die?
Ja, wir hatten es von Österreich. Ja, also ich finde schon, Österreich ist ein Überraschungskandidat.
Was ist mit, ist Italien dabei?
Ja, aber Italien ist für mich,
ist gemein.
Italien, ob da.
Holland
wäre nicht dabei. Italien wäre für mich keine Überraschung. Holland wäre für mich auch keine Überraschung. Okay. Dafür sind sie eigentlich zu etabliert und sind dann so ein bisschen auch wie Real Madrid, finde ich, ist Italien manchmal als Team. Sie spielen nicht den besseren Fußball, gewinnen dann aber 1-0, ich war jetzt auch nie der große Fan des italienischen Fußballs. Also dann bin ich eher sogar noch bei den Holländern, weil ich einfach finde, die haben immer einen wahnsinnigen Anspruch, proaktiv Fußball zu spielen.
Mhm. Wie ist also, das? Einigen wir uns auf Deutschland, würde ich sagen. Das haben wir jetzt ja.
Ach so, ja. Am liebsten?
Ja. Eigentlich ja. Ich glaub, ja. Michael, würdest du dich auch freuen, in Deutschland?
Total. Ja. Also in dem Land zu leben, das ist einfach so eine Euphorie. Ich habe mich ja so geärgert, 2006 habe ich ja in L.A. gearbeitet, als die Fußball-WM war und alle haben erzählt, das war so magisch, diese 4 Wochen und so weiter. Also von daher war ich da ganz...
Total. Aber sag mal, du sagst, dass das so fair ist, die WM. Wie ist das jetzt eigentlich beim FC St. Pauli? Habt ihr jetzt nach dem Aufstieg in die Bundesliga die finanziellen Möglichkeiten wie andere Vereine oder seid ihr da?
Nee, also wir sind tatsächlich unter den unteren dreien und das wirst du auch nicht aufheben können, weil auch dann, ne, Fans denken natürlich immer, oh Mann, wow, und was können wir jetzt tun, damit wir die Klasse halten? Das Geld, was du einsetzen müsstest, was dir aber immer noch keine Garantie gibt, eine solche Klasse dann halten zu können. Mhm. Das ist in einem mehrfachen Millionen, also ne, 30, 40, 50 Millionen Bereich, die wirst du nicht akquiriert bekommen, weder durch Partnersponsoren noch durch Gönner, die beim FC St. Pauli jetzt in dem Sinne sowieso nicht landen würden. Also deshalb, wir müssen es sportlich, organisch lösen und wir müssen eben überperformen, um die Liga halten zu können. Und das macht es aber für uns ja auch so herausfordernd und spannend. Und wir sagen eben auch ganz klar, wir wollen als Herausforderer in diese Liga. Wir sind übrigens nicht in der Situation, wie es sie beim FC St. Pauli auch schon mal gab, wo ein Präsident dann sagte, ups, das ist jetzt ein Betriebsunfall, dass wir in der ersten Liga gelandet sind. Nee. Nein, das war überhaupt kein Betriebsunfall.
War geplant.
Das war jetzt schon, wie du vorhin auch sagtest, man konnte es dann auch irgendwann absehen. Wir haben da schon scharf hingearbeitet. Und wenn du Meister wirst in der zweiten Liga und vor allen Dingen mit dem Punkt, wir wollen jede Woche dieses Spiel spielen und wir wollen jede Woche dieses Spiel gewinnen. Und das ist, glaube ich, die einzige Attitüde, die dir auch in der Liga ein weiter oben helfen kann. Und das ist das, was Heidenheim vormacht. Und jetzt wirkt es immer komisch, wenn eine Stadt wie Hamburg oder ein Stadtteil Hamburger Stadtteilverein wie St. Pauli sagt, wir orientieren uns an Heidenheim, aber was die eben leisten an Widerstandsfähigkeit, das ist etwas, was uns schon inspiriert, kann man wirklich sagen.
Aber ich habe zum Beispiel gehört, dass Tim Kleinins noch in der Zweitligasaison von Heidenheim der teuerste Spieler der zweiten Liga war. Also man denkt immer so Heidenheim, so klein und schnuckelig, aber die haben auch schon echtes Geld bezahlt für. Also so ist es ja jetzt ja nicht, dass man sagt, man denkt das so, aber.
Da sind wir wieder. Ja. Ne? Das ist natürlich immer so, das wirkt so kuschelig, ne, bei Heidenheim, aber da sind zwei richtige Weltmarktführer in dem Ort ansässig, die richtig reingeben. Und Heidenheim hat in dem Sinne zwei Vorteile. Es ist ein sehr enger Entscheidungskreis bei den Heidenheimern. Im Grunde genommen zwei Personen, die da eigentlich alles vorgeben und das schon seit Jahrzehnten aus der sechsten Liga heraus. Und sie haben eben diese Weltmarktführer in der Stadt, die natürlich helfen. Und sie sind dann auch den mutigen Weg gegangen, sich auch, ich sag jetzt mal, Geld von außen nochmal zu besorgen, um im Erfolgsfall das dann auch wieder zurückzuzahlen. Und das sind alles Modelle, die für den FC St. Pauli jetzt eben nicht vielleicht vorhanden wären, aber für uns von der Art und Weise, wie wir den Profifußball sehen wollen, Stichwort ein anderer Fußball ist möglich, kein Weg für uns sind, sondern wir glauben durch inhaltliche Arbeit mit dem Spitzenkernkompetenz beziehungsweise mit dem Spitzenmittelpunkt Sport, dass wir uns da etablieren können. Jetzt sind wir jetzt auch nicht, will noch nicht rumjammern. Wir sind jetzt wirtschaftlich natürlich schon auch mal in der Lage, erste Liga zu spielen, weil wir eben eine große Marke sind, die auch einige Partner attraktiv finden. Mhm. Und wir freuen uns auch, dass wir die haben und die uns unterstützen. Aber wir sind nicht ausgegliedert. Wir sind nach wie vor Mitglieder geführt. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir einen wahnsinnigen Kanon an Meinung haben, den wir auch moderieren müssen. Und das heißt, ich sag mal, immer diese ganzen Bänder zusammenzuhalten, das ist schon moderative Arbeit. Und da machen sich manche Vereine ein bisschen einfacher, indem sie es eben kleiner und spitzer halten, als wir es tun.
Letzte Frage. Stimmt das Gerücht, was Axel und ich gehört haben?
Jetzt bin ich gespannt.
Dass die Hanse-Lounge.
Nein.
Nein. Ihr werdet doch nicht Trikotsponsor vom FC St. Pauli. Wie es durch Hamburg waberte.
Es waberte durch
Hamburg.
Eure Kreise sind sehr richtig. Ja,
genau.
Also, weißt du eigentlich, ob Famila bei Kiel der Sponsor bleibt?
Naja, also die beiden City Group und Famila Kollegen sind natürlich da ordentlich am, die haben die Strippen schon zusammen und die sind jetzt, glaube ich, auch nicht die einfachsten zu moderieren, wenn du dort im Vorstand arbeitest, aber dass dort natürlich nicht so ganz kleine Taschen vorhanden sind, ist bekannt. Und die haben aber natürlich das Thema, sie müssen erstmal das Stadion jetzt mal auf Vordermann springen, damit man da.
Vordermensch ist
Vordermensch. Aber ich habe immer so, weil aber das ist.
Okay, darf ich dir meinen Whisky noch geben? Und, als kleinen Dank dafür, dass du heute. Guck mal, wie ich mich, guck so,
hätte nicht getrunken, weil ich nicht. Nein, getrunken. Weil ich hätte nicht gedacht, ich trinke ganz wenig Whisky. Also ich rauche ab und zu gerne Zigarre, weil ich ein bisschen runterkomme dann. Aber Whisky dazu ist mir zu hart. Brennt zu sehr. Ich mag eben Rum oder trinke einen Port oder einen Süßwein dazu. Und ich bin überrascht, wie milde am Gaumen ist, wie weicher am Gaumen ist.
Vielleicht nehme ich heute nachher, nachdem ich jetzt meine noch drei Sitzungen gehabt habe, danach mache ich es noch. Ja. Gut Kick.
Wir lassen ihn stehen. Aber das finde ich auch, weil normalerweise finde ich Whisky auch irgendwie immer zu krass. Mhm. Der ist weich.
Okay, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Danke.
Schön, dass du bei uns warst. Ja. Alles Gute für den FC St. Pauli in der Bundesliga-Saison. Danke. Wir werden das natürlich nahe verfolgen und natürlich für ganz Hamburg natürlich uns erstmal wünschen, dass ihr da erfolgreich reinkommt. Ist wahrscheinlich ähnlich wie Deutschland, Schottland. Ist auch gar nicht so unwichtig, wie du hineinkommst in so eine Saison, auch in der Bundesliga. Und ich bin auch jemand, der jede Nachricht quasi, welcher Spieler, wo könnte was sein, wer und so weiter, aufsaugt in den nächsten Wochen. Und ich habe gesagt, wenn Österreich Europameister wird, laufe ich nackt ums Rathaus.
Mit zwei Flaschen
Geheimrat J.
Ja, genau.
Und wenn wir so weitermachen, fängt die AM auch gleich an.
Ja.
Genau. Also Leute, bis nächste Woche. Dankeschön.
Flasche dann aber raus.
Genau. Auf jeden Fall. Aufs Leben. Servus.
Podcast von Funke.